Kommen wir wieder zum Titel von dem Vortrag zurück. Hier ist Marburg. Und zwar einmal CO2-Emissionen pro Studierenden. Da liegen wir bei diesen 2,2. Werden eigentlich nur getoppt von Geisenheim mit seiner Sonderstellung. Pro Mitarbeiter liegen wir über 12 Tonnen CO2. Ja, also das, was auch ein typischer EU-Bürger hat. Und pro Universitätsangehörigen, also Mitarbeiter plus Studierenden, liegen wir gerade so bei 2 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Warum fragt man sich das? Und ich habe das schon mal andeuten lassen. Hier ist ein Drittel unserer Fläche, das ist der Campus Lahnberge. Und das meinte ich vorhin mit dieser Kühlrippenstruktur. Ja, das sind extrem ungeordnete Gebäude mit einer sehr großen Oberfläche. Ja. Offen und wie gesagt, im Detail, das sieht man hier so ein bisschen, diese Fluchtbalkone außen, die gehen noch, also im Prinzip verlängere ich die jede Geschossbodenplatte nach außen, um die Wärme noch besser nach außen zu leiten. Ja. Und das wirft Marburg echt zurück und wir haben eine Studie gemacht, kann man die Marburger Systembauten wirtschaftlich sanieren? Wirtschaftlich sanieren heißt, was ist besser, Neubau oder die Sanierung? Und da bekommt bedauerlicherweise für diese großen Gebäude, Biologie, Chemie, Mehrzweckverfügungsgebäude heraus, sie sind wirtschaftlich nicht mehr sanierbar. Das heißt, die müssen eigentlich komplett neu errichtet werden und das geht ja zurzeit hier gerade los mit dem Neubau Chemie. Ja, es ist bitter. Das sind irgendwie 100.000 Quadratmeter Gebäudefläche und nach 40 Jahren geht nichts mehr. Gut.
Wie viel Energie haben denn diese Bauten verschlungen? Sie haben das ja so projiziert, man kann das auch sprengen. Also die Gebäude müssen weg und neue her.
Ja.
Wie viel Gebäudeenergie ist da schon durch den Bau alleine?
Ja, bei dem Bau, das... Nee, habe ich kein Gefühl für. Aber es ist so, die sind eigentlich mit minimalstem Materialaufwand in kürzester Zeit hochgezogen worden. Also wenn Sie sich die Außenwände angucken, ja, das sind diese Systemwände, diese sogenannten MAN-Wände. Ja, das ist ein Rahmen, der mit irgendwelchen glasartigen Platten beplankt ist, der alles trägt. Also da ist nichts.
Ja. Energieverschlungen. Ohne Ende.
Ist klar, aber. Nee. Müsste ich mal schauen.
Das ist ja für das Abreißen oder Neubauen ein wichtiger Faktor im Grunde genommen, wenn man die Gesamtbilanz betrachtet.
Also eigentlich bin ich auch der Meinung, man sollte so viel Substanz erhalten, wie es erhaltenswert oder erhaltenswert ist, wie man das auch immer nennen will. Nur das ist wirklich das Ergebnis, die lassen sich nicht mehr halten. Der Beton hat so eine schlechte Qualität, dass sie eigentlich eine Hülle um die Hülle bauen müssten. Ja? Und die Gebäude, ich habe ja vorhin gesagt, haben schon 25% mehr Fläche als ein kompakter Neubau. Die mache ich dann noch tiefer. Ja? Und ich habe dann riesige innenliegende Flächen ohne Tageslicht. Ja, wir haben ja auch noch andere Vorschriften, Arbeitsblattbrauch, Tageslichtanteile etc., die ich eigentlich nicht mehr nutzen kann. Ja? Das heißt, das ist dann wieder, die müssen beheizt, die müssen gereinigt werden, die müssen saniert werden. Das ist letztendlich das, was den Gebäuden dann das Kreuz bricht. Kurzer Exkurs zum Hochschulbau. Also früher war Hochschulbau Sache von Bund und Land über das Hochschulbauförderungsgesetz, Föderalismusreform zum Januar 2007. Hochschulbau und Hochschulentwicklung ist reine Ländersache. Die Länder müssen sehen, wie sie finanziert bekommen. Ausnahme sind Forschungsbauten mit überregionaler Bedeutung. Hessen, positiv, hat daraufhin das hessische Investitionsprogramm Heureka mit 3 Milliarden für alle Universitäten bis 2020 aufgelegt. Davon profitiert die Universität Marburg mit 440 Millionen Euro. Parallel dazu, über diese Mittel wird das Haus hier gerade saniert. Konjunkturprogramm 2 für Marburg, 34 Millionen Euro. Und nominell bekommen wir für Bausanierung im Budget der Uni 6,3 Millionen Euro. Wenn ich das Spiel jetzt wieder mache, Heureka, die 440 Millionen, breche ich pro Student oder pro Quadratmeter Fläche runter, kommt heraus, ich gehe jetzt gar nicht mal auf die Zahlen pro Student ein, sondern hier, das ist pro Fläche. Hier ist jetzt anders sortiert. Pro Fläche haben wir für Marburg 1100 Euro ungefähr pro Quadratmeter Nettogeschossfläche. Kostenrichtwerte, das sind Werte noch aus dem Rahmenplan, aus dem Hochschulbauförderungsgesetz, sagen, Neubauten kosten 2- bis 3-mal so viel und eigentlich auch Grundsanierung kosten 2- bis 3-mal so viel. Das heißt, mit diesen 440 Millionen, wenn ich das auf die Flächen umbreche für Marburg, gibt es vermutlich keinen, was man erstmal bei der Riesensumme vermuten würde, wirklich signifikanten CO2-Minderungseffekt. Das haben wir dann gerechnet. Szenario 1 ist nur Heureka und normale Wärmeversorgung, Strommix, BRT. Szenario 2 ist eigentlich das, was wir als Hochschule uns gewünscht hätten über die bauliche Entwicklung, sonst wie 1. Szenario 3 ist der Effizienzbau. Es gibt einen Kabinettsbeschluss in Hessen, dass wir die ENEF 2009, die Energieeinsparverordnung, deutlich unterschreiten müssen. Das greift aber jetzt erst bei zukünftigen Neubauten. Also Szenario 1 ist, wir sanieren die Universität im Rahmen von diesem Heureka-Programm und dann ist erstmal Schluss. Also wir nehmen diese 440 Millionen und sanieren, soweit wir kommen. Also hier im Stadtgebiet wäre das Campus Firmenei und auf den Lahnbergen 2 Forschungsbauten und im Wesentlichen Neubau Chemie. Dann ist es weg. Na. Ja? Eigentlich hätten wir gerne gehabt, dass mit Heureka mehr gemacht wird. Ja? Also mehr saniert und mehr auf den Lahnbergen ersetzt. Also insbesondere dieses Mehrzweckverfügungsgebäude, Hochschulrechenzentrum, Materialwissenschaften. Ja? Also wir gucken jetzt nicht auf die 440 Millionen, lösen uns davon und sanieren nach unseren Entwicklungsplänen. Aber nach den Standards energetisch, die zurzeit gelten. Ja? Szenario 3 ist, das hat das Kabinett in Hessen beschlossen, deutliche Effizienzsteigerung. Also das ist im Prinzip der Standard, der irgendwo vermutlich 2012 kommt und diese neue Energieeinsparverordnung ablösen würde. Ja? Also ich baue dann Hochschulplan nicht nach Heureka und den jetzigen Standards, sondern nach zukünftigen Standards. Na, Szenario 4 ist, nach 2020 bis 2030, ja, sanieren wir jedes Jahr 2,5% unserer Fläche, die 10 Jahre. Ja. Szenario 4 ist, wir nutzen auch das hessische Biomassekontingent für die Wärme. Wir müssen da vorher in der Wärme runterkommen, sonst macht das eigentlich keinen Sinn, da ist die Biomasse zu schade. Und wir gehen davon aus, dass sich der Strommix, der CO2-Emissionsfaktor für den Strom durch die allgemeine Entwicklung um 20% sowieso reduziert. Ja? Also so ein volkswirtschaftlicher Effekt. Das sind die 4 Szenarien. Und dann kommt heraus, Heureka, 440 Millionen, bringen eine CO2-Minderung von 20%. Wenn wir mehr sanieren könnten, liegen wir bei 36. Wenn wir diese 36% nach diesen Effizienzstandards sanieren, das sind dann nochmal so ungefähr 10% mehr Baukosten, kommen wir runter auf 41%. Ja? Dann sanieren wir weiter, kommen bei 44% an. Das liegt auch daran, dass dann viele Kulturdenkmäler mal angefasst werden müssen, wie die alte Uni oder sowas, die auch in einem jämmerlichen Zustand sind. Aber das ist in den Kulturdenkmälern, der energetische Effekt ist halt schwierig, ohne dem Kulturdenkmal weh zu tun. Ja? Und wenn wir dann noch 2030 dieses erneuerbare Energien-Szenario ziehen, kommen wir auf knapp 60% CO2-Reduktion. Und das haben wir zusammen für Marburg mit dem IBU gemacht. Ein Beispiel, Neubau Chemie. Der Altbau emittiert 7.400 Tonnen CO2 im Jahr. Der Neubau wird gerechnet weniger als die Hälfte benötigen. Dabei ist der Anteil durch die Effizienzverbesserung, wir haben das Gebäude im Prinzip spezifisch gerechnet, der größte Brocken. Aber was auch voll durchschlägt, ist diese 25% Flächenreduktion, die dann wegfällt. Hier, das ist nochmal so eine Animation von der Chemie. Generell.
Wo darf es dann brennen?
Bitte?
Wo darf es dann da brennen?
Also, dadurch, dass die Labore brandschutztechnisch voneinander abgetrennt sind und wir überall funktionierende Fluchtwege haben, brennen kann es überall. Ich denke, es ist beherrschbar da, wo es brennt. Also, vorhin war ja der Titel, wie betreibt man eine energiesparende Universität? Eigentlich bin ich der Meinung, es muss erstmal eine gebaut werden. Und gerade in den Laborbereichen ist es so, oder in den Natur- und Lebenswissenschaften, eine ungeklärte Frage ist, wie komme ich im Stromverbrauch runter? Das ist eigentlich der begrenzende Faktor, beziehungsweise Stromverbrauch. Und wo ist das Limit minimaler Wärmeverbrauch im Winter, ohne meinen Kältebedarf im Sommer explodieren zu lassen? Ja? Also wenn ich eine Chemie oder ein Laborgebäude zu dicht baue und sie haben wirklich sehr viel Gerät, ja, in energieintensive, stromfressende Maschinen. Wenn ich das Ding zu dicht mache, kriege ich eigentlich im Winter keine Probleme. Da kann ich über Kühltürme das alles schön wegkühlen. Aber im Sommer kriege ich dann Probleme, weil ich dann eigentlich Kältemaschinen anwerfen muss, die mit Strom laufen. Und da merkt man, dass die Forschung bei sogenannten Nicht-Wohngebäuden und Nicht-Bürogebäuden, was ist überhaupt möglich? Da frage ich immer viele Fachleute, das weiß eigentlich gar keiner, wie weit ich hier runterkomme. Deswegen ist das auch mit der Chemie konservativ gerechnet. Das war jetzt Energieverbrauch. Ich verbrauche die Energie in den Gebäuden, das ist ganz klar. Aber die Uni ist so groß, dass wir auch eigene Energieversorgung haben. Wir haben eigene Stromnetze, wir haben eigene Wassernetze. Wir hatten in der Stadt ein Fernwärmenetz, das wurde 1994 privatisiert. Wir haben noch eine Energieeigenerzeugung auf den Lahnbergen. Da ist das Uniklinikum ausgestiegen, das war eine Anlage, hier ist ein Foto, die konnte Klinik und Universität versorgen. Nur für die Uni brauchen wir da oben 4,5 Millionen Liter Heizöl, Uni alleine 25 Millionen Kilowattstunden CO2, knapp 30.000 Tonnen im Jahr. Das ist der Ist-Zustand, die 30.000 Tonnen im Jahr. Würden wir den Ist, und das ist hier Strom zu Wärme, das sehen Sie schon, Strom ist da oben auch ein Schlüsselfaktor. Also selbst wenn ich ein Biomasse-Heizwerk bauen würde, das zu 80% mit diesen Holzhackschnitzeln oder mit einer anderen Biomasse die Wärme bereitstellt, da komme ich zwar hier von 13.000 Tonnen auf unter 5.000 Tonnen beim Wärmebezug, kaufe aber immer noch voll den Strom ein und habe dann auch die vollen CO2-Emissionen für den Strom. Deswegen ist hier diese Variante Kraft-Wärme-Kopplung 4 Megawatt elektrisch, fossil, Erdgas, eigentlich noch ein Stückchen besser als das reine Biomasseheizwerk. Der Strom, der hier ausgewiesen wird, das ist nur noch der Strom, den ich zukaufe. Ja? Der Rest des Stroms wird über diese BHKWs, über die Blockheizkraftwerke erzeugt und ist im Prinzip in dem roten Erdgasbalken, weil ich dafür ja Erdgas verfeuere. Da komme ich auch auf 20.000 Tonnen CO2-Emissionen. Und wenn ich jetzt diesen Ökostrom einkaufen würde, mit diesen 345 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, käme ich unter die 15.000 Tonnen CO2, also mehr als die Hälfte.
Warum produziert man nicht mit der Biomasse auch noch Strom?
Also das ist ein Problem der Anlagengröße. die Anlage ist für eine, oder andersrum, Blockheizkraftwerke machen aus 100% Erdgas 40% Strom, roundabout. Die etablierte Technik für Strom aus Biomasse ist die normale Dampfturbine. Die macht 20% Strom aus der Wärme, ja, eher noch ein bisschen schlechter. Und wenn sie dann, und sie müssen ja die Wärme loswerden in den Gebäuden, und wenn sie dann die Anlage dimensionieren, dass die 5.000, 6.000, 7.000 Stunden im Jahr laufen kann, da gibt es keine Dampfturbinen, die wirtschaftlich auf dem Markt verfügbar sind für die Größenordnung. Und dann gibt es diesen neuen Prozess, diesen ORC, Organic Rankine Cycle. Das ist im Prinzip der Dampfprozess mit Silikonöl. Der funktioniert aber nur, wenn Sie im Vorlauf 80 Grad fahren und im Rücklauf 60. Und wir haben hier die Besonderheit, die Mensa kocht mit heißem Wasser. Die brauchen 130 Grad im Vorlauf. Und in der Biologie und in der Chemie stehen große Kältemaschinen, die aus Wärme, Absorptionskältemaschinen, auch wieder Kälte machen. Die brauchen auch die hohen Vorlauftemperaturen. Deswegen geht der ORC-Prozess nicht. Das ist bedauerlich, es geht nicht. Und wie gesagt, wir haben hier oben eine Spitzenleistung Wärme, 20 Megawatt, und kriegen eigentlich 5 Megawatt Leistung gut als Grundlast das ganze Jahr abgefahren, und da passt eigentlich keine Dampfturbine mehr rein. Das wäre gegangen, wenn die Anlage noch Klinik und Universität versorgt hätte. Dann hätten wir genau die interessante Größenordnung. Also, was ich Ihnen damit nur sagen kann, auch bei der Energieversorgung ist was zu holen, und irgendwie Heureka war ja 20% CO2-Einsparung für 440 Millionen Euro von 44.000 Tonnen weg. Also 20% von 44.000 Tonnen sind irgendwie 8.800 Tonnen. Das Gleiche kriegen sie auch für 10 Millionen, wenn wir das Heizwerk anfassen. Das Problem ist nur, bei der Modernisierung der Anlage irgendwann, wenn die Sanierung laut Heureka und über die anderen Szenarien weiterläuft, weil das da oben eine Insel ist, habe ich keine Abnahme mehr. Verstehen Sie? Ich dimensioniere jetzt ein Heizwerk auf die Marburger Systembauten. Ja? Also das ist noch eine Schwierigkeit. Das muss ein äußerst robustes Energiekonzept für dieses Heizwerk werden. Gesicherte Reduktionsmöglichkeiten CO2 bis 2020. Das ist einmal, wie der ist, mit den 45.000. Das Heizwerk wird uns, wenn wir sanieren, auf 35.000 Tonnen runterbringen, also untergießen oder absolut untergießen und auch spezifisch untergießen und Frankfurt. Und wenn Heureka umgesetzt würde, landen wir vielleicht bei 27.000, 26.000, Gesamtreduktion 36%. Das ist jetzt alles realistisch, wenn das alles so weitergeht wie geplant. Das andere weite Feld, das wenig beackert ist, ist Verhalten, Klima und Universität. Ja? Also das ist oft bei den öffentlichen Institutionen so, Strom und Wärme kostet nichts, also kümmert sich keiner drum. Punkt. Deswegen gibt es hier von der Ruhr-Universität Bochum die Change-Kampagne. Das ist so eine Kampagne, die jede Universität übernehmen könnte. Das haben wir auch schon mal versucht in ein paar Mustergebäuden, aber es ist nicht so richtig angelaufen, weil teilweise wirklich andere Dinge in den Köpfen sind. Und die haben das in Mustergebäuden durchgezogen, Change, die Bochumer. Das waren Ingenieure plus Psychologen. Und die Kombination braucht man dann auch. Ja. Also da haben sich mal welche zusammengefunden, die sonst selten zusammenfinden. Und das Ergebnis war in den Mustergebäuden Stromeinsparung ganz platt über Ausschalten, wenn ich es nicht brauche, Potenzial bis zu 18%, und bei der Wärme über richtiges Lüftungsverhalten und so triviale Dinge wie, bediene ich ein Thermostatventil, 9%. Das Problem generell beim Energiemanagement, egal ob ich über Nutzerverhalten gehe oder auch mal schaue, wo sind meine Treiber, bei den energiefressenden Gebäuden ist es Personal. Also das hier sind Vollzeitäquivalente, auch wieder die ganzen hessischen Hochschulen, die sich getraut haben, was abzugeben. Also wir gehen davon aus, dass in Marburg sich eine Vollzeitäquivalent um das Energiemanagement kümmert. In Realität sind das Personenanteile 3%. Also so einfache Dinge wie Abrechnung kommt, muss in die Datenbank, damit ich überhaupt den Energieverbrauch schätzen kann. Also, und das ist erstaunlicherweise bei den anderen Universitäten nicht anders. Ja? Also für den Betrieb wird viel gemacht, aber dass sich mal jemand wirklich zurücklehnt und das alles sauber analysiert, da ist fast kein Personal da, bis auf hier diesen energieintensivsten Betrieb, das ist Uniklinikum Frankfurt. Ja? Also die sind ja nochmal energieintensiver als jede Universität und die sind aber auch hierarchisch strukturierter. Ja, das heißt, die haben eine eigene Truppe, die sich um die Energieoptimierung kümmert, koste es, was es wolle. Hemmnisse auf dem Weg. Steigender Flächenbedarf, ganz trivial, doppelte Abi-Jahrgänge. Ja. HNO ist leergezogen, Augenklinik ist hergezogen, Wäscherei bauen wir gerade um. In dieser Umbruchphase brauchen wir einfach, um auch den Studierenden überhaupt einen Lehrbetrieb zu ermöglichen, mehr Fläche. Und die mehr Fläche oder die Fläche, die wir in Marburg akquirieren können, ist halt auch nicht gerade in einem guten Zustand energetisch. Also mit der Privatisierung, HNO wurde vor der Privatisierung noch sehr viel gemacht, aber Augenklinik und auch Hautklinik wurde danach eigentlich seit 2006 nichts mehr gemacht. Dann die unzureichenden Standards energetisch. Ganz oder der wichtigste Punkt, das ist einfach, es ist viel zu wenig Geld im System und teilweise muss ein vernünftiges Energie- und Umweltmanagement aufgebaut werden. Das hier nochmal für die Hochschule, dass man wirklich konsequentes Energie- oder Umweltmanagement aufbaut und da auch Personal reinsteckt, auch um das Nutzerverhalten zu akquirieren. Für die Politik, für das Land, CO2-Minderungsziele gehören eigentlich auch in die Zielvereinbarung. Es muss Standards vorgeben und wenn das nicht ewig und 3 Tage dauern soll, also typische Lebensdauer von einem Gebäude, gerade technisierte Gebäude, ist 40 Jahre. Ich kann die Sanierung der Universität nicht über 80 Jahre strecken, weil dann fange ich schon irgendwann wieder an, wo ich gerade saniert habe. Also somit das Wichtigste ist, zügig zu investieren. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.